So, hallo ihr Lieben. Es ist schön, hier zu sein. Schön. Hat sich nichts zum Negativen verändert, wenn überhaupt dann zum Positiven. Nein, sehr gut. Ich bete nochmal zu Beginn meiner Predigt. Jesus, ich danke dir dafür, Gott, dass wir hier zusammen sein dürfen, Herr. Und danke, Gott, dass dein Wort wirklich Kraft hat, Herr. Und ich bete, Gott, dass dein Wort das ausrichtet, Herr, wozu du es wirklich gesandt hast, Gott. Und dass es einfach zum Segen wird, Herr. Und das bewegt, Gott, was du bewegt sehen möchtest. Danke dafür.
Amen.
Amen. Wir Menschen haben ja einen freien Willen. Das wissen wir. Ja, ne? So, wir können uns entscheiden, was wir so anziehen. Wir können uns entscheiden, ob wir morgens links oder rechts zur Tür hinausgehen, also nach der Tür. Wir können viele freie Entscheidungen treffen. Und ich persönlich merke, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Ja, also mir ist diese Freiheit viel wert. Ich mag Veränderungen, ich mag es, entscheiden zu können. Und ihr habt es mitbekommen, dass Mikko und ich ja letztes Jahr einen kleinen Roadtrip, ja, also eine kleine Autotour nach Schweden gemacht haben und da so ein paar Stops in Dänemark gemacht haben. Und das war ja wirklich für so einen, ja, für einen freiheitsliebenden Menschen einfach ein Traum. Das war wirklich so eins der persönlichen Highlights des Jahres. Und das Großartige ist ja, also zu Mikkes Leidwesen ist mein Herz in Dänemark hängen geblieben. Der arme Schwede. Schweden ist auch ganz schön, ja, Schweden ist auch super, aber Dänemark hat mich nochmal ganz anders gecatcht, muss ich wirklich sagen. Das ist so, boah, das ist der Inbegriff von Freiheit, dieses Land. Aber gut, ich möchte Jesus verherrlichen, nicht Dänemark. Nein, aber das Großartige war bei diesem Trip wirklich, du konntest langfahren, wo du willst, du konntest parken, wo du willst, du konntest langlaufen, wo du willst. Es war überall schön, es war überall erlaubt und es war Wahnsinn. Ja, du konntest eine Riesenstraße langfahren und da war überall so kleine Haltebuchten, da konntest du halten, da gingen da Wege ab und kein Mensch weiß, oder glaubt, also ich zumindest wusste nicht, wo diese Wege hinführen. Es gab einfach so unendlich viel zu entdecken. Es gab so viel zu entdecken und man hatte einfach diese Freiheit. Das Einzige war, wir wussten, okay, um die und die Uhrzeit müssen wir am Hafen sein, weil dann setzt die Fähre über nach Schweden, für die wir auch schon das Ticket haben. Ja, das war so die einzige Eingrenzung der Freiheit. Man wusste, es wäre gut, ich kriege diese Fähre. Aber diese Entscheidungsfreiheit, dieses Halten können, wo man will, dieses Entdecken von so vielen wunderschönen Ortschaften war einfach ein Traum. Diese freie Entscheidung treffen zu können, wohin? Ja, das ist großartig. Und dieses Thema Entscheidung, die Kraft der Entscheidung, das soll heute das Thema sein für meine Predigt. So mit diesem Thema darf ich dieses Oberthema, wie heißt es nochmal? Ach genau, in God we trust, ja, in Gott vertrauen, mit dieses Oberthema abschließen. Und zwar mit Saat und Ernte, die Kraft der Entscheidung. Die Kraft der Entscheidung. Und ich möchte gerne gleich ankündigen, dass ich das Thema ein bisschen aufweiten möchte. Es ging ja jetzt im letzten Monat sehr stark um Finanzen und heute weite ich es ein bisschen. Finanzen sind da mit drin, aber ich möchte das Thema oder das Feld diesbezüglich etwas weit machen. Ich erwähne ja öfter, oder wir erwähnen ja öfter, dass der Mensch die Tendenz hat, von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ja, das heißt, entweder betonen wir etwas über oder wir betonen etwas unter. Und ich glaube, dass es zum Teil mit dem Verständnis von Gnade so ist. Auf der einen Seite fangen wir manchmal an zu zweifeln und sagen, oh, ob die Gnade wirklich reicht für mich bösen Menschen, ja, ob das Werk am Kreuz, ob das, was Jesus getan hat, wirklich reicht, damit Gott mich lieb hat, damit Gott mich annimmt, damit ich eines Tages im Himmel lande. Ist Gnade wirklich genug? Das ist die eine Seite, von der wir vom Pferd runterfallen können. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es manchmal, und ich glaube, das ist relativ unbewusst, die Kraft unserer aktiven eigenen Entscheidungen in einem überbetonten Gnadenverständnis verlieren. Wie meine ich das? Ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Motto, ja, es ist ja eh alles Gnade, ich kann eh nicht so viel bewirken, es ist alles geschenkt, ich kann mir nichts erarbeiten, es ist keine Werksgerechtigkeit und was kann ich schon ausrichten? Irgendwie, es ist eh alles Gnade und von daher passiert schon auch irgendwie das, was passieren soll. Ich bin gar nicht so der aktive Teil, sondern irgendwie, das fügt sich schon so alles. Und da möchte ich gerne heute ein bisschen reingehen. Es ist kein Automatismus, sondern deine Entscheidungen haben nach wie vor die größte Bedeutung. Dadurch, dass du vielleicht schon Ja zu Gott gesagt hast, dadurch, dass du vielleicht schon mit Gott lebst, bedeutet es nicht, dass alles automatisch so gut läuft, wie es nur irgendwie kann. Sondern wir haben auch im Rahmen unseres Lebens mit Gott diese Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen.
Ja,
Dinge zu säen und Dinge zu ernten. Und das hängt davon ab, was ich sehe, wofür ich mich entscheide, Tag für Tag. Wie gesagt, ein großer Teil von der Aufzählung, die ich gerade hatte, stimmt. Ja, es ist letzten Endes alles Gnade. Ja, es ist Gnade, dass wir leben, dass Jesus überhaupt gekommen ist und dass Gott uns befähigt und uns Kraft gibt, über Dinge hinwegzugehen, durch Dinge durchzugehen. Das ist letzten Endes alles Gnade. Und trotzdem ist unser aktiver Teil nicht zu unterschätzen. Es gibt ein Prinzip von Ursache und Wirkung. Es gibt ein Prinzip von Saat und Ernte. Ganz plump, also plumper geht es wirklich nicht. Wenn ein Bauer Äpfel ernten will, muss er einen Apfelbaum pflanzen. Das verstehen wir alle, oder? Wenn ein Bauer Äpfel ernten will, muss er einen Apfelbaum pflanzen. Er muss einen Samen säen. Ganz einfach. Und ja, wir können durch die Gnade Gottes auch hin und wieder etwas ernten, was andere gesät haben. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Aber, also oder nochmal dieses Bild zu verdeutlichen, wenn du einen Bauernhof übernimmst und davor gab es eine Apfelplantage auf diesem Bauernhof, auf diesem Bauernhof, musst du nicht unbedingt hergehen und noch einen extra Apfelsamen pflanzen, damit es dein Apfelbaum ist. Nein, wir können auch Dinge übernehmen aus der Gnade Gottes. Es ist ein Einheitswerk. Wir können einen Staffelstab überreichen, wir können einen Staffelstab annehmen und dann weitermachen, da wo aufgehört wurde. Und das ist der springende Punkt. Wir können weitermachen, wir können auf dem aufbauen, was war. Es geht darum, dass sich Dinge entwickeln. Und letzten Endes geht es auch darum, dass das, was du säst, Segen freisetzen kann für dich und Segen freisetzen kann für andere. Egal, ob schon viel da ist, egal, ob gefühlt irgendwie gerade gar nichts da ist, es geht um deine Entscheidung, es geht um den Segen, den du bekommst und der von deinem Leben ausgeht. So treffen wir Entscheidungen Tag für Tag. Entscheidungen, etwas zu säen, etwas zu tun oder Entscheidungen, etwas nicht zu säen oder etwas nicht zu tun. Entscheidungen, auf das Richtige zu säen oder Entscheidungen, auf das Falsche zu bauen oder zu säen. Das Prinzip von Saat und Ernte zieht sich eigentlich durch die komplette Bibel, durch alles letzten Endes. Es beginnt sogar bei Gott selbst, ja. In der Bibel heißt es, Gott sprach und es wurde. Ein Samen wurde gesät, Gott sprach und es wurde. Jesus gab sein Leben und wir geben ihm unser Leben. Saat und Ernte. Jesus hat sein Leben sozusagen gesät. Er hat es hingegeben. Und weiter geht's. Wir geben Gott unser Leben und wir bekommen ewiges Leben. Es sind Entscheidungen, Ursache und Wirkung, Saat und Ernte. Um mal bei den Basics, bei den Grundlagen zu bleiben, ein neues Leben braucht Samen. Das ist das Natürlichste der Welt. Ja? Und wir können uns entscheiden, ob wir wir können in Bereichen entscheiden, den Segen Gottes freizusetzen oder ihn zu blockieren. Fakt ist, Gott segnet Gehorsam. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den ihr auch schon mal gehört habt, in dieser Predigtreihe aus Sprüche 11, Vers 25. Sprüche 11, Vers 25, dort steht, wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wie gesagt, weiß ich, dass ihr diesen Vers von Mika schon mal gehört habt in dieser Predigtreihe, mit einem sehr motivierenden Fokus, mit dem Fokus auf den zweiten Teil der Aussagen. Also sprich, wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Aber mir geht es heute eher um den ersten Teil dieser Sätze, dieser Halbsätze. Wer gerne wohltut, wird reichlich gesättigt. Wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Es ist meine Entscheidung, wie wichtig mir die Menschen um mich herum sind. Es ist meine Entscheidung, welchen Lebensstil ich führe, worin ich investiere, welche Prioritäten und welche Werte ich etabliere. Ein weiterer Vers, Matthäus 6, 33, ein bekannter Vers, ich bin 33 geworden, sowieso großartig in diesem Zusammenhang. Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Auch das ist so ein Vers, da nehmen wir gerne den zweiten Teil. Jawohl, alles wird uns gegeben werden, yes. Was ist das jetzt hier, warum ist denn da jetzt eine Lücke? So, ja, aber hier steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Auch hier sehen wir Saat und Ernte. Saat und Ernte. Wir können aber es aus verschiedenen Perspektiven sehen. Entweder sagen wir, toll, ich muss erst was tun, damit irgendwie Segen kommt. Naja. Oder wir können sehen, ey, Gott ist ein Belohner. Und der Fokus ist der wahrlich bessere, weil wir haben ja nichts verdient. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass Gott uns segnet. Ja, so, er müsste es nicht. Aber Gott sagt, ey, wenn dein Leben sich um mich dreht, dann bin ich auch zu 100% da und gebe dir, was ich dir nur geben kann und segne dich. Und keine Angst, es geht jetzt nicht in Richtung Wohlstandsevangelium. Ja, wir fahren dann alle Porsche und haben alle nichts, keine Probleme mehr. Darum geht es mir nicht. Aber es geht mir um eine Grundzusage Gottes, dass er mit uns ist. Dass er unsere Grundbedürfnisse kennt, dass er unser Vater ist, dass er uns in seiner Hand hält. Und er sagt, ey, wenn du aufs Wasser rausgehst, halte ich dich. Vertrau mir. Ich möchte dich segnen. Aber Gott erfordert schon auch Entscheidungen unsererseits. Petrus konnte die ein, zwei Schritte nur auf dem Wasser laufen, weil er ausgestiegen ist. So ist das Leben nun mal. Unsere Entscheidungen bestimmen unsere, oder zum Teil bestimmen sie unsere Erfahrungen. Nun ist es das eine, darüber zu sprechen, dass wir etwas säen und dass wir auch davon ernten, dass wir davon profitieren. Aber es gibt noch eine andere Kategorie des Säens, und zwar, dass wir etwas säen, wovon andere ernten können. So wie letzten Endes Gott selbst es tat. Ja, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat Jesus keine große Freude gemacht, so als Mensch, ne, als ganz Gott und ganz Mensch. Das war nichts, was Jesus für sich selbst getan hätte, sondern Jesus hat es getan, damit wir ernten können. Damit wir sagen können, Jesus, ich möchte das Geschenk, was du mir gegeben hast, ich möchte es für mein Leben in Anspruch nehmen. Ich möchte ja zu einem Leben mit dir sein, damit ich in Ewigkeit bei dir sein kann, Gott. Er hat gesät und wir durften und dürfen ernten. Einer meiner Lieblingsverse aus Matthäus 5, Vers 16 möchte ich hier auch nochmal mit einfließen lassen. Dort heißt es, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bedeutet, wir säen gute Werke, damit andere auf Gott aufmerksam werden. In einer anderen Predigt gehe ich so ein bisschen darauf ein, ja, wo es darum geht, versteck dich nicht, versteck nicht das, was gut ist an dir, versteck nicht das, was du tust für Gott, sondern tu es frei raus. Die Leute müssen es sehen. Sie müssen den Unterschied sehen, damit sie auf Gott aufmerksam werden. Wir Christen sollten uns nicht verstecken mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit dem, wozu Gott uns befähigt hat und mit dem, was Gott in uns bewirkt und verändert hat. In 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe schaut nicht auf das Ihre. Ja, wir wollen doch nicht nur säen und leben, damit es uns gut geht, damit wir irgendwie das Beste mitnehmen können, sondern es ist doch das Ziel, dass wir ein Segen sind, dass wir Segen freisetzen, ja auch für uns, aber vielmehr auch für die Menschen um uns herum. Und das ist der Charakter Gottes, das ist der Charakter der Liebe Gottes, das ist das Herz Gottes, was sich wünscht, dass ihn alle Menschen erkennen. Wenn wir mehr Christen wollen, müssen wir das Evangelium säen. So ist es. Ist so. Ne? Wenn wir mehr Christen wollen, müssen wir das Evangelium säen. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt nur eine Botschaft, aber es gibt viele Möglichkeiten, das an die Menschen weiterzugeben. Sobald wir anfangen, in das Reich Gottes zu säen und es dabei nicht um uns geht, sondern dass wir bereit sind zu säen, uns es auch uns etwas kosten zu lassen. Und ich meine es nicht nur finanziell. Dort können andere gesegnet werden. Dort können andere gesegnet werden. Um mal in diesem Saat- und Erntebild zu bleiben, Menschen, die Gott nicht kennen, können nichts säen, können nichts Geistliches säen. Ja, warum auch? Woher auch? Wieso? Es ergibt keinen Sinn. Ja, Menschen, die Gott nicht kennen, können nicht sagen, ja, ich gebe jetzt irgendwie, keine Ahnung, einfach mal so, fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich mal Gott mein Leben geben oder so, oder vielleicht, sie haben keinen Bezug dazu. Das heißt, es braucht Menschen, die dafür in den Riss treten, damit andere Menschen ernten können. Das heißt, es braucht dich und mich als Sämann sozusagen, für die Leute, die selber nicht säen können, damit sie aber ernten können. Es braucht Menschen, die bereit sind, für andere Menschen Samen zu säen, die bereit sind, etwas zu pflanzen, wovon andere Menschen ernten können. Gott hat selbst damit angefangen, ich habe es schon erwähnt. Jesus hat sein Leben gesät. Um mal es praktisch werden zu lassen, wenn du Vergebung säst, kann ein anderer Gnade ernten. Wenn wir geben, können andere empfangen. Wenn wir erzählen, können andere hören und andersrum, wenn wir zuhören, können andere erzählen. Und alles das soll dazu führen, dass Menschen Gott erkennen, wie wir es in Matthäus 5, Vers 16 gelesen haben. Lasst euer Licht leuchten. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen, dass sie Gott erkennen und anfangen, ihn zu preisen. Und das Krasse ist, wenn es dazu führt, dass Menschen Gott erleben, dass Menschen Ja sagen zu Gott, ernten sowohl diese Menschen, aber auch Gott. Das ist ja auch nochmal das Krasse. Ja, Gottes größter Wunsch ist es doch, dass Menschen ihn erkennen. Dass Menschen zu ihm kommen und wir, unsere Entscheidungen, können dazu beitragen, dass es passiert, dass Menschen ernten können, aber auch, dass Gott ernten kann. Die Grundlage hat er gelegt. Lass uns die richtigen Entscheidungen treffen und den richtigen Fokus setzen, Tag für Tag. In Galater 6, Vers 7 heißt es, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Hier sehen wir ganz klar, es geht um Prioritäten. Es geht um unseren Fokus. Es geht um die Frage, worauf vertraust du letztendlich? Worauf baust du letztendlich? Vertraust du Gott in allen Bereichen oder meinst du in manchen Punkten irgendwie doch, ja, lieber auf dich selber zu vertrauen und das Wort Gottes ist da ja so ein bisschen naiv in dem Punkt, das nehme ich da jetzt mal nicht so ernst, da muss ich schon so ein bisschen selber. Nein, lasst uns in allem auf Gottes Wort säen. Lasst uns auf den Geist säen sozusagen. Und ein paar Verse weiter in Galater 6, Vers 9 heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Aha, es ist also nicht immer einfach, es geht also nicht immer sofort. Ich kann also nicht sagen, okay, heute pflanze ich einen Apfelbaum, Samen und morgen, tata, ist der Apfelbaum da. Wäre nett, ja, würde ich auch, tatsächlich würde ich jetzt mit dir übereinkommen, wäre schön, aber ist nicht so. So, es ist nicht so. Es braucht Zeit. Manche Dinge brauchen Zeit. Wir lesen hier, wir können sogar Gefahr laufen, vom Gutes tun müde zu werden. Es kann passieren, dass wir müde werden wollen davon, das Richtige zu tun. Es kann sein, dass wir ermatten, bevor wir am Ziel sind. Die Gefahr ist real. Die Gefahr ist da. Aber worauf schauen wir? Auch da ist diese Frage, vertrauen wir Gott und seinem Wort, wenn wir sagen, ey, Gott, wenn das steht, dass wenn ich das und das tue, dass du dann da und dafür sorgst, dann will ich darauf vertrauen. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Ja, auch wenn wir davon gesprochen haben, lass die Leute sehen, welchen Unterschied du machst, lass die Leute sehen, was Gott dir gegeben hat, wie Gott dein Herz geprägt hat, wie viel Liebe in deinem Herzen für die Leute ist. Die Leute sollen es sehen. Und von diesem Gutes tun, nicht müde zu werden, Weil es geht nicht darum, dass du den Menschen dabei dienst. Es geht nicht darum, dass du es letztendlich machst, um von den Menschen etwas zu ernten. Anerkennung, Dank oder die Bekehrung übermorgen. Ja, dein Fokus sollte sein, Gott zu dienen. Es für ihn zu tun. Das ist der Fokus, der uns antreibt. Nicht aus Berechnung. Nicht müde werden, Gutes zu tun. Und ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, wirklich dabei auf Gott zu schauen. Noch einen letzten Vers möchte ich hier mit hineinnehmen, und zwar in 2. Korinther 9, Vers 6. Dort steht, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. So ist es. Und ich glaube wirklich, dass es ein Prinzip ist, und es geht über Finanzen hinaus. Es ist ein Prinzip, was einfach Gott selbst verankert hat. Es ist in der Natur, ja, ganz viele Samen ergeben, bestenfalls ganz viele Bäume. Es sind dann die Vögel kommen und sowas, ne? Aber ihr versteht das schon. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Und das übertrag gerne auf den Bereich deiner Wahl. Sei es Finanzen, sei es Liebe, die du weitergibst, sei es Vergebung, die du aussprichst, Sachen, die dir was kosten. Aber solange sie im Willen Gottes verankert sind, es bleibt nicht unbelohnt. Gott sieht das, Gott nimmt es wahr. Und du wirst segensreich ernten. Noch einen Gedanken zum Schluss. Wenn du hier sitzt und schon mit Gott unterwegs bist, möchte ich dir zu Gedenken geben, dass nicht zuletzt du selber Ernte bist von etwas, was jemand anderes gesät hat. Dass du selber Ernte bist von einem Samenkorn, von einer Entscheidung, die ein Mensch getroffen hat, dir irgendwie von Gott zu erzählen, irgendwie für dich zu beten. Und selbst wenn du unter dem Thematik groß geworden bist, selbst da sind Samen, ja, aus deinem Elternhaus, aus den Gebeten, die gesprochen wurden, von, was weiß ich, irgendwelchen Hauskreisen, von Tanten, von keine Ahnung von wem. Aber du darfst wissen, du bist eine Frucht, du bist eine Ernte von der Saat eines anderen. Zuallererst natürlich von Jesus, aber ihr wisst, welchen Aspekt ich hier in den Vordergrund stellen möchte. Wir können Danke sagen für die Menschen, die die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und lass uns selber die Menschen sein, die die richtigen Entscheidungen treffen, damit Menschen ernten können, damit Menschen Gott kennenlernen können. Wir dürfen wissen, unsere Entscheidungen machen den Unterschied. Wenn ich mich in Dänemark dazu entschieden hätte, nicht zur Fähre zu fahren zur richtigen Zeit, weil gerade die andere Ecke so schön ist, hätte ich ein Problem gehabt, hätte ich die Fähre verpasst. Ganz einfach, ja. Unsere Entscheidungen machen den Unterschied. Und das sind einfach die beiden Fragen, die ich uns heute mitgeben möchte. Die erste Frage, bist du bereit für dein Leben das Richtige zu säen und das Richtige zu ernten? Und zweitens, bist du bereit, etwas zu säen, damit andere ernten können? Bist du bereit, für dein Leben das Richtige zu säen und das Richtige zu ernten? Und zweitens, bist du bereit, etwas zu säen, damit andere ernten können? Ich bete noch einmal zum Abschluss. Jesus, danke, dass du dich selbst gegeben hast. Jesus, danke, dass du selbst der Same warst, der, ja, für uns gestorben ist, sozusagen, damit wir leben können. Vater, danke, dass du ein gebender Gott bist, Herr. Danke, Vater, dass du alles gegeben hast, Herr. Gott, wir wollen daran ein Beispiel nehmen, Herr. Wir wollen das annehmen, was du uns gegeben hast, Herr. Vater, wir möchten selber das Richtige säen. Wir möchten auf das Richtige bauen. Wir möchten segensreich säen. Vater, zeig du uns einfach die Bereiche, Gott, in denen wir da einfach was verändern sollen. Zeig uns die Bereiche, Gott, wo der Fokus doch nicht stimmt, Herr. Sprich dazu uns und führe uns den nächsten Schritt weiter, Gott, den du uns führen möchtest, Herr. Und schenke uns ein großes Herz, Gott, dass wir auch bereit sind, Samen zu geben, von denen andere profitieren können. Lass uns bereit sein, Veränderung zuzulassen und sogar zu suchen in unserem Leben, damit Menschen dich erkennen durch das, wie wir sind, durch das, was wir reden und durch das, was wir tun, Herr. Wir wollen dich widerspiegeln, Herr. Wir wollen selbst unser Leben geben, Gott, als Samen dafür, dass Menschen auf dich aufmerksam werden.